Großer Gott, wir sind so glückliche Menschen. Wir haben einen lebendigen Gott, den wir nicht herumtragen müssen. Okay, den wir nicht sehen, aber der trotzdem deutlich in unser Leben hineinredet. Einfach, wenn wir rausschauen, die Schöpfung anschauen. Wie gewaltig, wie stark, wie weise, wie allmächtig bist du. Und manchmal redest du auch in unser Leben rein mit Ereignissen, die passieren, die wir vielleicht nicht gleich richtig einordnen können. Aber wir können mit David sagen, auch wenn ich wandere im Tal des Todesschattens, so fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dafür danken wir dir und auch, dass wir dein Wort haben, diese Richtschnur, die unfehlbar ist, was wir immer wieder aufschlagen können, um reinzuschauen. Und wir bitten, dass wir Dinge lernen und festhalten, die uns helfen, unseren Lebensweg gut bis zum Ende zu gehen. Amen. Dann lese ich noch einmal den Text aus dem Buch Rut. Und es geschah in den Tagen, als die Richter richteten, da entstand eine Hungersnot im Land. Und ein Mann von Bethlehem Juda ging hin, um sich im Gebiet von Moab als Fremder aufzuhalten. Er und seine Frau und seine beiden Söhne. Und der Name des Mannes war Elimelech und der Name seiner Frau Naomi und die Namen seiner beiden Söhne Machlon und Kilion. Ephratiter aus Bethlehem Juda. Und sie kamen im Gebiet von Moab an und blieben dort. Da starb Elimelech, der Mann Naomis, und sie blieb zurück mit ihren beiden Söhnen. Die nahmen sich moabitische Frauen, der Name der einen war Orpa und der Name der anderen Ruth, und sie wohnten dort etwa 10 Jahre. Und es starben auch diese beiden, Machlon und Kilion, und die Frau blieb zurück ohne ihre beiden Söhne und ohne ihren Mann. Und sie machte sich auf, sie und ihre Schwiegertöchter, und kehrte aus dem Gebiet von Moab zurück, denn sie hatte im Gebiet von Moab gehört, dass der Herr sein Volk heimgesucht habe, um ihnen Brot zu geben. Also wir haben das letzte Mal schon hoffentlich kapiert, dass diese Hungersnot kein Zufall war, sondern Gott erzieht sein Volk. Er erzieht auch uns persönlich oder als Gemeinde. Er lässt uns nicht einfach in die Irre gehen und irgendwo dann gegen die Wand fahren. Und das hat er hier auch getan. 10 Jahre Hungersnot. Und in so einer Hungersnot, in solchen Schwierigkeiten, kann man verschieden reagieren. Wir haben gesehen, der Gideon ist ein Kämpfer. Er lässt sich nicht unterkriegen. Er akzeptiert nicht, dass die Moabiter ihm das Getreide rauben. Er kämpft, dass er genug hat für sich und seine Familie. Trotz Schwierigkeiten, obwohl er mit sozusagen unter dieser Hungersnot leidet. Dann sehen wir die Bewohner von Bethlehem, zum Beispiel auch Boas. Sie demütigen sich unter die mächtige Hand Gottes, wie Petrus sagt, und erwarten, dass er sie aufrichtet zu seiner Zeit. Und das tut er nach 10 Jahren. Durch wen? Durch Gideon. Durch solche Leute, die Kämpfer sind, die... Er war nicht sehr mutig, aber immerhin, er war ein Kämpfer für Gott und Gott hat ihn benutzt, um die Midianiter niederzuschlagen, damit diese Hungersnot aufhört. Ja, und dann gibt es Leute, die ducken sich weg. Die weichen aus, die laufen weg. Sie sagen, okay, wenn Gott in dem Land, wo er verspricht, es soll von Milch und Honig fließen, keine Nahrung gibt, dann gehen wir halt woanders hin. Die Welt ist groß. Und das tut Elimelech. Er beginnt einen Weg nach Moab. Und es ist ein Weg des Abfalls. Weg vom Herrn. Weg von seinen Verheißungen. Weg von dem sich demütigen, sich drunter stellen, zu warten. Einfach weglaufen. Und der Weg geht nicht von heute auf morgen. Man fällt nicht von heute auf morgen vom Herrn ab. Es geschieht nicht so plötzlich. Es geht schrittweise. Vielleicht beginnt es, dass man immer wieder so in das Computerkastel reinschauen, auf irgendwelche Seiten kommen, die nichts bringen, schmutzig, Einkaufsseiten, Klatschseiten. Immer wieder. Und die Welt bekommt so Einfluss in unserem Herzen und wir fangen an, so zweigleisig zu leben. Ja, Gott, Gemeinde und Welt. Und merken nicht, wie wir schon langsam einen Weg gehen, der uns wegbringt vom Herrn. Das dauert 10, 20, 30 Jahre vielleicht. Und das werden wir jetzt bei Elimelech sehen. Und wir sehen, dass Gott immer dabei ist. Er gibt ihm immer wieder Gelegenheiten auf diesem Weg, umzudenken, sich zu erinnern, was hat Gott früher getan, um umzukehren, um zurückzukehren nach Bethlehem. Können wir bitte jetzt Ruth-Karte heißt es. Genau, so groß als möglich. Also der Weg von Bethlehem nach Moab, den er mit seiner Familie gegangen ist, war damals der gleiche wie heute. Außer, dass es heute hier eine neue Straße gibt, von Jerusalem nach Jordanien, mit einer neuen Brücke, weil das ist ja palästinisches Gebiet. Aber das war der Weg, den sie gegangen sind, vielleicht eine Woche lang. Und auf diesem Weg sind ihnen einige Dinge begegnet, die den Elimelech hätten zum Nachdenken bringen sollen. Sie brechen auf, er, seine beiden Söhne sind schon erwachsen. Sie hätten auch sagen können, du Papa, wir finden das keine gute Idee. Was, wir bleiben einfach hier. Aber sie sind einfach mitgegangen. Die Frau geht mit, das ist okay. Ja. Sie wird ja auch die Einzige sein, die wieder zurückkommt. Also wir werden lernen auf dem Weg, Gott geht mit, Gott warnt, Gott ruft zur Umkehr und Gott zeigt, dass verschiedene Leute verschiedene Verantwortung haben. Erstes Familienoberhaupt, er hat eine größere Verantwortung. Die Söhne haben auch eine größere Verantwortung als die Frau. Und die Frau hat dann auch eine Verantwortung. Und jeder wird von Gott beurteilt und erzogen nach seiner Verantwortung. Also sie machen sich auf, sie kommen zuerst nach Jerusalem. Was sehen sie in Jerusalem? Eine stark befestigte Stadt, hat noch nicht zu Israel gehört. Erst David hat Jerusalem erobert. Es war eine Stadt der Jebusiter, aber in Jerusalem ist was Wichtiges passiert in der Geschichte, oder? Auf einem der Berge Jerusalems, was ist da passiert? Da hat Abraham seinen Sohn Isaak geopfert, auf einem der Hügel der Stadt Jerusalem, auf dem Berg Moria. Und das war für jeden Juden ein ganz wichtiges Ereignis. Ja? Sogar für jeden Moslems heute wird das gefeiert. Die Moslems glauben ja, es ist genau der Ort, wo der Felsenturm steht. Die Juden haben geglaubt, es ist der Ort, wo der Tempel war. Ganz gleich, es war ein ganz wichtiges Ereignis, wo Gott zeigen wollte, was er tun möchte. Er möchte seinen Sohn opfern für uns. Was Abraham nicht tun musste, was er nur im Herzen getan hat, er hat ihn ja wirklich geopfert. Er hat ja geglaubt, dass Gott ihn auferwecken wird. Weil er ja geglaubt hat, dass Gott ihm viele Nachkommen gibt durch diesen Sohn. Also was Abraham nicht buchstäblich getan hat, hat der Vater im Himmel für uns buchstäblich getan. Er hat seinen Sohn dort auf einem Hügel in Jerusalem geopfert. Und ich glaube, das ist das Wichtigste, wenn wir uns wegbewegen vom Herrn, dass uns das bewusst wird, was er für uns getan hat, um uns zu erlösen. Nicht, dass wir irgendwo weggehen von ihm, sondern dass wir in seine Herrlichkeit gehen, und zwar auf dem geradesten Weg, wenn es geht. Es ist diese Liebe zu Gott, die uns am besten abhält vom Abfall. Und darum freue ich mich, wenn wir jeden Sonntag das Mahl des Herrn feiern, und dann wieder erinnert werden, wie der Herr Jesus gesagt hat, tut das zu meinem Andenken. Und ich werde wieder erinnert, danke Herr, was du für mich getan hast. Warum sollte ich woanders hingehen? Soll es nur Schall und Rauch was bieten? Irgendwie ein Vergnügen für ein paar Stunden und dann Krater. Und du merkst, es bringt überhaupt nichts. Aber Elimelech und seine Söhne gehen weiter. Vielleicht hat er es vergessen, dass er es in der Kinderstunde gehört hat. Er denkt nicht drüber nach, dass Gott Abraham versprochen hat, dass seine Nachkommen, zu denen er auch gehört hat, in diesem Land wohnen sollen, in Kanaan und nicht in Moab. Und dann geht er weiter und kommt nach Jericho. Das war der vorgegebene Weg, es hat kein anderer gegeben rüber. Was sieht er in Jericho? Ingrid. Bitte? Na, was sieht er damals in Jericho? Jericho ist eine der ältesten Städte der Menschheit, wissen wir von Ausgrabungen. Schon 10.000 vor Christus ist dort gesiedelt worden. Der Grund ist der, ihr merkt, Jericho liegt 200 Meter unter dem Meeresspiegel, dort brennt die Sonne rein, dort wachsen die Datteln heute unglaublich und vor allem, es ist eine Oase, es gibt dort artesische Brunnen, da wird das Grundwasser rausgedrückt aus dem Boden. Ein idealer Platz für eine Stadt. Große Stadt, befestigt. Aber was ist passiert mit der Stadt?
Ist gefallen,
ja. Als Elimelech dahin kommt, ist in der vorigen Generation seiner Väter diese Stadt gefallen. Es waren nur mehr Ruinen dort. Und er hätte sich daran erinnern müssen, wie ist denn diese Stadt gefallen? Hey, was habe ich denn gehört in der Kinderstunde? Das war ja gewaltig, die erste Stadt, die sie eingenommen haben, ohne Kampf. Sie gehen einfach im Lobpreis um die Stadt herum und am Brot fliegt alles zusammen. Gott ist kräftig, Gott ist gewaltig. Gott braucht mich nicht einmal, um seine Siege zu erringen. Das war sozusagen der erste Beweis für Josua: Ich werde euch das Land geben. Zuerst einmal, ohne dass ihr kämpfen müsst. Und dann natürlich, indem ihr kämpfen müsst. Er geht vorbei. Aber in Jericho sieht er noch etwas. Ist die ganze Stadtmauer kaputt? Nein, da gibt es einen Teil, der steht noch. Da, wo die Rahab gewohnt hat. Die Rahab hat in der Stadtmauer gewohnt. Und dieser Teil der Stadtmauer ist stehen geblieben. Denn Rahab und ihr Haus hat überlebt. Okay, die rote Schnur ist nicht mehr rausgehängt, die hat der Wind schon weggeweht. Aber doch ein Beispiel, dass Gott ein gnädiger Gott ist. Und er rettet diese Rahab, die überhaupt menschlich keine Chance hat, zum Volk Gottes zu gehören. Sie ist eine Prostituierte, kein ehrenwerter Beruf, und sie ist Kanaaniterin. Die durften gar nicht ins Volk Gottes. Aber Gott sagt, weil diese Frau Glauben hat, nämlich den Glauben, dass Gott dem Volk Israel das Land geben wird, darum rettet er sie. Und sie kommt ins Volk Gottes mit ihrer Familie. Also was für eine gewaltige Erinnerung an Elimelech. Gott ist ein Gott, der rettet, wenn man umkehrt, wenn man glaubt. Aber er kehrt nicht um. Denn er hat in seinem Herzen dieses Ziel hier, Moab. Und er zieht das durch. Gott redet immer wieder zu ihm auf dem Weg, aber er zieht es einfach durch. Und dann, 10 Kilometer später, kommt er an den Jordan nach Gilgal. Also das war damals die einzige Furt über den Jordan. Da war er ein bisschen breiter. Und man konnte so kniehoch, wenn kein Hochwasser war, durch den Jordan durchziehen. Und jetzt kommt er dorthin nach Gilgal. Und was sieht er dort? Ja gut, das weiß man nur, wenn man sich ein bisschen vorbereitet hat. Aber Gilgal heißt Abwälzung. Und es war der erste Ort, als Josua mit den Juden über den Jordan gegangen ist. Was ist da passiert? Das hat sich aufgestaut Richtung Norden, Richtung See Genezareth. Und sie sind trockenen Fußes durch, aber das waren Millionen Volk. das hat eine Weile gedauert. Und währenddessen stehen die Priester mit der Bundeslade im Jordan und das Wasser staut sich auf und sie gehen trockenen Fußes durch. Natürlich sozusagen eine Erinnerung an das Schilfmeer, wo das Gleiche passiert ist. Also sozusagen Gott zeigt noch einmal dem Josua: Du bist jetzt wie Mose, ich mache einen geraden Weg für euch ins Land. Und dann sind sie draußen, das Wasser kommt runter und Josua sagt zu den Leviten: Nehmt euch 12 Steine und stellt sie hier am Ufer hin. Als Beweis, als Erinnerung, was damals passiert ist. Es gibt ganz viele Erinnerungen in dem Buch, was früher passiert ist, was Gott getan hat. In der Kinderstunde glaubt man das alles natürlich, ja, ist ja gut. Aber man muss es später auch glauben, dass es wirklich passiert ist und dass Gott es wieder tun kann. Und da sieht er diese 12 Steine da und vielleicht fragt einer der Söhne: Du Papa, was ist denn das da eigentlich? Ach so, habe ich irgendwann mal was gehört. Ich weiß nicht, das haben sie da früher hergegeben. Ich verstehe auch nicht, warum die das sagen. Ja, versteht nicht, was da passiert ist. Gott gibt den Weg frei ins gelobte Land, weil das ist der Ort, wo er segnen möchte. Und nicht herüben, in Moab. Im Land möchte er segnen. Das Land ist für uns in der Anwendung der Ort, wo Gott segnen will. Dass wir gesegnet sind mit jeder Art von geistlichem Segen. Das ist dort, wo man dort ist, wo Gott einem hingestellt hat. Für ihn war es Bethlehem. Und den Ort hat er verlassen. Und dann braucht man sich nicht wundern, wenn der Segen ausbleibt. Also er nützt diese Gelegenheit nicht. Es war ein anderer, wahrscheinlich einige Zeit später, für den waren diese Steine ganz bedeutungsvoll. Und zwar war das der Richter Ehud. Damals war das Volk Israel frompflichtig den Moabitern. Die Moabiter haben es beherrscht. Die mussten jedes Jahr einen gewissen Betrag dort beim König von Moab abliefern. Und die Israeliten haben den Ehud geschickt, diesen Tribut abzuliefern. Und der Ehud war Linkshänder. Und er hat sich ein Schwert gemacht, steht glaube ich extra drinnen, weil sie durften ja keine Schmiede haben, und hat sich da unter dem Mantel versteckt, auf der rechten Seite. Und dann ist er mit dem Tribut zum Moab gegangen. Warum hat er das Schwert mitgenommen? Weil er einen Plan gehabt hat, gell? Er hat gesagt, das lassen wir uns nicht länger bieten, dass diese Moabiter uns so unterjochen. Da werden wir jetzt was machen dagegen. Und er kommt hin, bringt dem König von Moab diesen Tribut und fürchtet sich. Und geht wieder unverrichteter Dinge zurück. Und dann lesen wir im Buch Richter, dann kommt er hier über den Jordan nach Gilgal. Er sieht diese Steine und dreht um. Der hat was gelernt aus den Steinen. Der hat gesagt, Gott hat uns damals den Sieg geschenkt. Und jetzt wird er es wieder tun, durch mich. Darum habe ich das Schwert mit. Und er kehrt um, zurück zum König von Moab, sagt den Dienern, ich habe ein Wort Gottes für den König. Oh, der König sagt, alle raus, Türen zu. Ein Wort Gottes für dich. Und er beugt sich hin zu ihm und stößt ihm das Schwert in seinen fetten Bauch hinein, dass das Fett über die Klinge geht. So steht es im Buch Richter drinnen. Ein Wort Gottes für dich. Und dann verschwindet er durch die Hintertür, schnell zurück nach Israel. Und bevor die noch gemerkt haben, was passiert ist, die Diener, die haben sich geschämt reinzugehen, hat er schon das Volk aufgerufen zum Kampf gegen Moab. Und sie haben das Joch Moabs abgeschüttet. Einer, für den diese Steine eine wichtige Erinnerung war. Gott rettet. Gott ist stärker. Es lohnt sich zu kämpfen für ihn. Es lohnt sich zu kämpfen gegen den Abfall, dagegen, dass man sozusagen von den Moabitern beherrscht wird. Wir dürfen uns nicht beherrschen lassen von den Dingen, die diese Welt uns anbietet. Das tun wir aber manchmal. Aber das bringt gar nichts. Wir müssen sie bekämpfen, rausschieben aus unserem Herzen. Und dann gibt es hier noch ein zweites Denkmal auf dieser Seite. Ich weiß nicht genau, wo es gestanden ist. Ein Altar. Auf diesem Altar ist noch nie geopfert worden. Diesen Altar haben diese 2,5 Stämme gebaut. Ihr wisst ja, ein Teil von den Stämmen ist auf der Herüberseite geblieben. Die haben gesagt, eigentlich Mose, hier ist auch schön. Wir würden gerne hier uns breit machen. Und Mose sagt, okay, wenn ihr mit den anderen, mit euren Brüdern kämpft, dann dürft ihr hier zurückkehren. Und die haben hier gewohnt auf dieser Seite. Und dann haben die einen Altar gebaut. Aber hier auf der Herüberseite. Und die anderen Juden haben gesagt, was macht ihr da? Ihr baut einen Altar, es gibt nur einen Altar in Jerusalem. Und es wäre erneut zum Bürgerkrieg gekommen. Und dann sagt sie, nein, wir bauen hier einen Altar zur Erinnerung an unsere Nachkommen. Denn wenn eure Kinder zu unseren Kindern sagen, gehört ihr überhaupt zu uns? Ihr seid ja auf der anderen Seite. Dann können sie sagen, schaut, hier den Altar haben unsere Väter gebaut, als Beweis, dass wir zu euch gehören. Auch wenn wir herüben wohnen, wir gehören auf die drübere Seite. Wir gehören zu Jerusalem, wo der Tempel ist, wo der Altar ist, auf dem geopfert wird. Ich weiß nicht, ob er diesen Altar gesehen hat, aber dieser Altar ist auch ein wichtiges Zeichen. Als er nämlich über den Jordan geht, macht er eine interessante Entdeckung. Hier gibt es auch Gläubige. Es ist erstaunlich, in welchem Umfeld man Gläubige findet. Wo man dann vielleicht denkt, naja, so verkehrt kann ich nicht unterwegs sein. Hier gibt es ja auch Gläubige. Es ist eine wirkliche Gefahr, dass man meint, oh, es passt eh. Es passt eh, wo ich bin. Und ich möchte diese Seite, diese 2,5 Stämme und das Volk Israel auf der anderen Seite vergleichen mit der Gemeinde Jesu und den Volkskirchen. In den Volkskirchen gibt es auch Gläubige. In der katholischen Kirche gibt es auch Gläubige. Da gibt es einen Pfarrer Schobesberger, der immer wieder Bibelstunden gehalten hat. Da sind Leute zum Glauben gekommen. In der evangelischen Kirche gibt es noch mehr Gläubige. Und trotzdem gibt es einen gewaltigen Unterschied, einen wichtigen Unterschied zwischen der Gemeinde Jesu und den Volkskirchen. Die Gemeinde Jesu sagt, wir bestehen aus Gläubigen. Es ist der Leib Christi, der aus Gläubigen besteht. Ein lebendiges Haus aus lebendigen Steinen. Die Volkskirche sagt, wir sind wie ein Acker, wo Weizen und Unkraut nebeneinander wohnen. Ganz bewusst. Der evangelische Pastor, der katholische Pfarrer, muss jedem die Hostie, das Abendmahl geben, der da zur Kirche gehört. Auch wenn er weiß, dass er voll in Sünde lebt. Weil die Kirche ist halt ein gemischtes Publikum. Und das haben unsere Väter erkannt, wenn wir dann zu dem Vortrag gehen über die Täufer, die haben das erkannt. Gemeinde Jesu besteht aus Gläubigen. Und nur wer sich zum Glauben bekennt, okay, man kann das natürlich auch äußerlich tun, aber nur wer sich zum Glauben bekennt, und dann haben sie gesagt, der das auch bezeugt mit der Taufe, der gehört zur Gemeinde Jesu. Und sie waren bereit, diese Wahrheit zu verteidigen und sogar ihr Leben zu geben. Und jetzt kommt Elimelech auf die andere Seite und findet hier Israeliten, Gläubige. Und ich fürchte, es hat ihn bestärkt, auf seinem Weg weiterzugehen. Ich komme aus der katholischen Kirche. Ich verdanke der Kirche ein neues Testament im Religionsunterricht. Ich habe drin gelesen, bin dadurch zum Glauben gekommen. Aber ich konnte nicht geistlich überleben in der Kirche. Ich habe es versucht, 2 Jahre. Aber ich konnte nicht geistlich, ich habe kein Brot bekommen, keine Nahrung in der Kirche. Ich habe nur mein Neues Testament gehabt, aber sonst keine Nahrung, nur Blabla, Mischung aus richtig und falsch. Bis ich erkannt habe, ich muss auf die andere Seite vom Jordan, ich muss in Gemeinde Jesu hinein. Wenn ich in ein paar Jahren zurückkehren würde in die Kirche, dann wäre ich wie Elimelech. Ich würde dorthin zurückgehen, wo ich keine Nahrung bekommen habe. Und genau das tut er. Er bleibt nicht einmal hier in diesem Land der zwei Stämme. Er zieht weiter nach Moab. Und was war Moab damals? Moab bedeutet vom Vater. Wo haben die ihren Ursprung her gehabt, dieses Volk? Ihr kennt ja die Geschichte von Lot. Lot war ein Gläubiger, aber wenn wir nicht den Petrusbrief hätten, den zweiten Petrusbrief, würde man aus dem Alten Testament nicht glauben, dass der wirklich gläubig war. Aber Petrus sagt, er war ein Gerechter, der in Sodom gewohnt hat, in einer schlimmen Umgebung, wo er extra hingezogen ist und hat sich Tag für Tag seine gerechte Seele gequält, in dem, was rundherum war. Er war am falschen Platz. Er war nicht dort, wo Abraham war. Hat sich abgequält. Und vielleicht geht es dem einen oder anderen auch so. Wir schauen raus in die Welt und quälen uns ab, weil wir mittendrin sind. Weil wir uns nicht innerlich distanziert haben und nicht sagen können, wie traurig wie meine Kolleginnen leben. Ja? Wie hoffnungslos. Das denke ich mir oft. Ich bin zwar mitten in der Welt, aber innerlich habe ich eine ganz andere Welt. Das war Moab. Und dann wird ja der Lot befreit aus Sodom, bevor es zerstört wird, mit seinen beiden unverheirateten Töchtern. Und er flieht nach Zoar und landet dann in einer Höhle. Und die beiden denken sich, keine Perspektive hier, wir werden nie einen Mann kriegen. Und so lassen sie sich von ihrem Vater schwängern. Machen ihn betrunken und er schwängert sich unbewusst. Und sie bekommen beide ein Kind, einen Sohn. Der eine heißt Moab vom Vater und der andere heißt Ammon. Und diese beiden Völker, Ammon war weiter südlich, waren mit die größten Feinde des Volkes Israel, die später sie öfters beherrscht haben. Dahin kehrt er zurück. Er hat nichts gelernt aus der Geschichte. Und dann gibt es noch etwas. Als Israel begonnen hat, das Land einzunehmen, sind sie aus dem Süden gekommen und sind durch das Gebiet von Moab gezogen. Und Gott hat gesagt zu Mose, du darfst die Moabiter nicht bekämpfen, denn ihr seid weitschichtig verwandt. Und Mose hat die moabitischen Könige gebeten, dass sie ihnen Brot und Wasser verkaufen. Aber die haben gesagt, na, von uns bekommt ihr kein Brot. Und so mussten sie durchziehen durch Moab, durften sie nicht bekämpfen und bekamen kein Brot und Wasser. Und dahin kehrt er jetzt zurück. Zu denen, von denen seine Väter keine Nahrung bekommen hat. Dort erwartet er jetzt Nahrung. Ein ganz großer Fehler. Wir dürfen nie dorthin abfallen, wo es keine Nahrung gibt. Wo es nur Vermischung gibt. Wir werden dort nicht überleben. Aber Elimelech geht seinen Weg bis zum bitteren Ende. Gott hat öfters zu ihm geredet. Gott redet auch heute zu einem Gläubigen, der sich entfernt von ihm, immer wieder durch Bücher, durch Predigt, durchs Wort, durch Umstände. Gott redet auch durch Umstände, die passieren. Aber es gibt sozusagen einen Point of No Return. Das ist ein Begriff aus der Luftfahrt. Also wenn ein Flugzeug von Wien nach New York fliegt, dann gibt es am Atlantik einen Punkt, wo es nicht mehr umkehren kann, weil es zu wenig Treibstoff hätte. Es muss weiterfliegen. Das nennt man Point of No Return. Es gibt im Leben des Gläubigen auch so einen Point of No Return. Da hat er sich so weit vom Herrn entfernt, dass er Buße tun kann, dass Gott ihm vergeben wird, aber er kommt nicht mehr zurück zu diesem glücklichen Christenleben, das eigentlich Gott ihm geben möchte. Das ist traurig. Ich kenne solche Leute. Das ist dem Volk Israel in der Wüste passiert. Ne? Gott sagt, ihr sollt das Land einnehmen, aber sie sagen, na, das ist zu gefährlich, sind zu stark die Leute. Und Gott sagt, okay, ich vergebe euch zwar, aber ihr müsst Wüste sterben. Nicht annehmen. Und diesen Punkt hat er überschritten. Er kommt nach Moab, wie es hier heißt, es gibt genug Brot, keine Hungersnot in Moab. Aber was passiert ihm? Er stirbt. Im besten Mannesalter. Er ist nun zu alt. Seine Söhne waren gerade erwachsen. Ja? Er stirbt. Unglücklicher Zufall, oder? Oder kein Zufall? Andreas, kein Zufall. Gell? Wir kennen Gottes Wege gut genug, dass solche Dinge kein Zufall sind. Er ist nach Moab gegangen, um sich kurzzeitig dort als Fremder aufzuhalten. Aber der Plan ist nicht aufgegangen. Er wollte nicht abfallen von Gott. Nein, er wollte nur mal eine Auszeit haben, eine Auszeit von der Gemeinde, ein bisschen Auszeit vom Glauben, verstehe, und dann wieder zurückkommen. Und, aber das funktioniert nicht. Die Welt zieht ihn voll. Er geht bis zum bitteren Ende und stirbt. Züchtigung. Im schlimmsten Fall holt Gott seine Kinder zu sich. Wenn sie ihn so verunehren, wenn sie so weit weg sind von ihm, wie es im 1. Korinther 5 steht, zum Verderben des Leibes, damit der Geist gerettet wird am Tag des Gerichts. Das sagt Paulus über diesen Mann in Korinth, der mit seiner Schwiegermutter offen zusammenlebt. Die Gemeinde sagt, oh, wir wissen nicht, was wir tun sollen. Paulus sagt, ich weiß schon, was ihr zu tun hättet. Ihr müsst ihn ausschließen. Andernfalls wird Gott eingreifen. Aber dieser Mann tut rechtzeitig Buße. Nach ein paar Monaten kehrt er um und der Paulus muss ihnen sagen, ihr sollt jetzt Liebe üben und ihn wieder aufnehmen. Denn Gott ist ein Gott, der fallen, der zuschaut, wenn man fällt, aber er hat die Hand schon da und hilft wieder auf. Der Gerechte fällt 7-mal, aber er steht wieder auf. Leider hat Elimelech nicht gehört, umzukehren. Und so stirbt er. Die Frau verliert ihren Mann im besten Mannesalter, aber sie hat noch 2 Söhne. Und die beschließen jetzt, zurückzukehren. Haben sie irgendwie das Reden Gottes verstanden? Nein. Sie wohnen in Moab. Sie sagen, hey, das ist gar nicht so schlecht. Was ich immer habt mit Gemeinde und so. Du... Die Welt ist nicht voller Ungusteln, ja? Da kann man auch gut leben. Und sie heiraten dort moabitische Frauen, durften sie natürlich nicht, aber das ist nicht mehr so wichtig. 10 Jahre, geht alles gut, oder? In diesen 10 Jahren hat etwas gefehlt in diesen beiden Familien. Kein Kindergeschrei. Was so wichtig war für die Juden, Nachkommen zu haben. Keine Kinder. Natürlich sind die Frauen immer schuld damals, die sind unfruchtbar, aber das stimmt nicht. Die Ruth war nicht unfruchtbar. Es war eine Züchtigung Gottes für diese beiden erwachsenen Söhne. Jetzt war ihre Verantwortung. Sie war nicht die gleiche wie die vom Elimelech. Aber sie hätten jetzt nachdenken sollen, war das wirklich richtig? Was der Papa gemacht hat. War das richtig, dass wir mitgegangen sind? Sollten wir nicht umkehren? Na, man kann ja auch gut leben. Und dann sterben sie auch beide. Wieder so ein komischer Zufall. Ne? Im besten Mannesalter, noch früher als ihr Vater, sterben sie kinderlos. Auch sie haben diesen Point of No Return übersehen. Und jetzt ist da noch die Frau. Ich glaube, es muss das Schlimmste sein für eine Mutter, nicht nur einmal den Mann zu verlieren, sondern auch noch beide Kinder, ja? Denen ins Grab nachzuschauen und vielleicht noch zu begreifen, so wie der David, als er den Absalom nachruft, Absalom, mein Sohn Absalom, und er wusste genau, der ist verloren. Und vielleicht ist ihm da klar geworden, dass er absolut versagt hat in der Kindererziehung. Und zugeschaut hat, wie dieser Sohn, der sich gegen ihn erhoben hat und völlig zügellos unterwegs war. Und jetzt schaut sie ihren Kindern nach ins Grab. Und jetzt kommt ihre Verantwortung. Jetzt steht sie alleine da, braucht sich keinem Mann unterordnen, hat keine erwachsenen Söhne, die über sie, über ihr stehen. Und sie sagt, ich kehre zurück. Okay, sie hört, dass jetzt die Hungersnot vorbei ist, aber immerhin, sie kehrt zurück. Sie kehrt um. Und sie kehrt um und sagt dann zu den Bewohnern, das steht in den nächsten Versen, als sie ankommt in Bethlehem, voll bin ich gegangen und leer kehre ich zurück. Ist sie voll gegangen? War das voll, wegzugehen in der Situation? Sie hat irgendwie ein bisschen die Proportionen verloren. Voll bin ich gegangen und leer kommt sie zurück. Entschuldigung, sie kommt zurück mit einer Moabiterin, die gläubig geworden ist. Sie kommt zurück in ihre Heimat. Und trotzdem, Gott segnet sie jetzt noch. Sie bekommt Enkelkinder. Und sie erlebt, wie, na, das erlebt sie nicht, aber das sehen wir, wie diese Ruth nicht nur ein Kind bekommt, sondern in den Stammbaum Jesu hineinkommt. Sie wird eine Vorfahrin des Messias. So ist Gott. So ist Gott für die, die umkehren. Und die Naomi erlebt dann noch schöne Dinge mit ihrer Schwiegertochter und in Bethlehem und kann in Frieden mit Gott diese Erde verlassen. Denn sie ist umgekehrt. Also ist die Geschichte von Elimelech für uns eine Warnung. Dort zu bleiben, wo Gott uns hingestellt hat, wo er uns segnen will, in seiner Gemeinde, schwierige Zeiten durchzustehen, sich Gott zu unterwerfen und zu warten, bis er uns wieder aufrichtet. Und falls wir doch uns wegbewegen von ihm, immer wieder zu erinnern, was hat er getan früher in den alten Zeiten? Was hat er getan in der Kirchengeschichte? Was hat er getan in meinem Leben? Und stille zu werden und sagen, na, ich kehre um. Viele sind umgekehrt. David ist umgekehrt. Man kann umkehren bei Gott. Aber man muss umkehren. Denn sonst kommt Unglück in mein Leben. Irgendwie zeigt uns die Geschichte etwas von Gottes Wesen, wie er mit seinen Kindern umgeht. Wir dürfen uns nicht täuschen, dass die Menschen in der Welt scheinbar Böses tun, Böses tun, Böses tun, bis zu ihrem Tod und nichts passiert. Sie kommen ins Gericht, aber wir kommen nicht ins Gericht. Uns erzieht Gott hier und jetzt, weil wir nicht ins Gericht kommen. Dürfen uns nicht täuschen lassen, wenn das Böse gedeiht um uns herum und wir denken, warum bin ich gottesfürchtig? Warum bleibe ich gottesfürchtig? Na, ich bin ein Kind Gottes, er erzieht mich, aber er ist auch barmherzig. Er lässt umkehren und er segnet wieder. Die Leute in Bethlehem sind nicht gestorben. Dazu muss er. Ja, wir wollen uns warnen lassen von deinem Wort. Danke, dass wir dich kennen, dass du ein Gott bist, der lebendig ist, auch in diesem Sinn lebendig, der nicht zuschaut, wenn wir uns von dir abwenden. Herr, lass uns begreifen, wo das wahre Glück auf dieser Erde liegt. Nicht in der Verbindung mit den Dingen dieser Welt, sondern dass wir uns erfreuen an dir und all das genießen, was du uns geschenkt hast, auch an materiellen Dingen, an Umständen, dass wir dankbar sind von Herzen, dass du uns errettet hast, um uns zu segnen und um uns in deine Herrlichkeit zu bringen. Amen. Amen.